also wir machen jetzt irgendwie dieses Projekt zu Ende, damit wir den Stempel haben, dass es sicher ist, aber im Ernstfall wird es so schlimm nicht werden. Und ich sag's mal so, es wird so schlimm schon nicht werden. Doch.
Hallo Philipp, schön, dass du wieder bei uns bist. Alte Heart Attack Fans kennen dich ja schon. Das ist die 5. Folge, die wir zum Thema Cybersecurity machen. Und du bist hier, weil du den Bereich Cybersecurity bei Mayborn Wolf leitest.
Hi Brigitte, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar 10 Mythen und Vorurteile rund um das Thema Cybersecurity. Und da kursiert ja so einiges in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Und ich würde dir die jetzt einfach alle mal rüberschmeißen und schauen, was du dazu sagst.
Bin ich mal gespannt.
Mythos Nummer 1. Nur große Unternehmen sind Ziel von Cyberangriffen. Ja oder nein?
Naja, und deshalb kann sich jetzt wahrscheinlich jeder Zuhörer denken. Die Antwort ist nein.
Habe ich mir schon gedacht.
Weil es so wie in jedem Geschäft ist, ja, Kleinvieh macht Mist. Ja, und wenn wir die häufigsten Fälle anschauen, sind das meiste ja Erpressungsfälle. Und die kann man wundervoll skalieren. Also da ist es egal, ob ich jetzt eine Gaswasserinstallationsfirma habe, ob ich ein Fahrradhändler bin oder jetzt wie Warte, ein Fall aus der Presse oder andere, wo Dinge vorgefallen sind. Es geht ja für die meisten Angreifer im Wesentlichen darum, ob ich mit wenig Arbeit jemanden lahmlegen kann. Und die sind dann ganz gut professionalisiert, was das Thema Kundendienst und Abrechnung angeht. Also will heißen, Erpresserbriefe schicken und abkassieren. Und da das inzwischen alles gut automatisiert ist auf der Angreiferseite, lohnt sich's für Angreifer auch, wenn sie an einem Kunden 50.000 Euro, 100.000 Euro verdienen. Und solche Summen hat man schnell zusammen, wenn man sich überlegt, wie lange Verdienstausfall für einen Monat oder für eine Woche oder für eine Stunde, je nach Unternehmen, kosten kann.
Und wir haben ja auch gesehen, so die bekanntesten Cybersecurity-Fälle oder die bekanntesten Angriffe der letzten Jahre, da war ja wirklich alles dabei. Vom Handwerksbetrieb über den Mittelständler bis hin zum DAX-Konzern. Keiner ist sicher.
Genau, und das sind nur die, von denen man liest.
Ja.
Ich meine, den meisten ist es relativ peinlich, wenn sie gehackt wurden, und dann schauen viele auch, dass sie ihre Kommunikation auf das beschränken, auf die Kunden, die sie direkt kontaktieren müssen. Also die Dunkelziffer ist mit Sicherheit höher als das, was man einfach so in der Zeitung lesen kann.
Dann kommen wir zu Mythos Nummer 2. Der könnte eigentlich von mir sein. Mein Passwort ist sicher, weil es besonders kompliziert ist.
Das ist einer meiner Lieblinge.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Das betrifft ja auch ungefähr jeden. Unternehmen, genau. Privatpersonen, alle.
Genau. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür zu erklären, warum so eine technische Eigenschaft eine Eigenschaft ist und der ganze Faktor Mensch noch einen anderen Anteil beinhaltet. Weil komplizierte Passwörter können für sich gesehen erst, also aus verschiedenen Gründen, schlecht sein. Ja, das eine ist, wenn ich mich nur auf das komplizierte Passwort verlasse, dann heißt es aber auch, sobald jemand das Passwort hat, bin ich nicht mehr sicher. Also das ist der Grund, warum, also ganz ehrlich, habe ich lieber ein schlechtes Passwort, also schlecht im Wald- und Wiesensinne, eins, was man leicht erraten könnte, ja, und einen zweiten Faktor, weil ein Angreifer muss dann immer noch mein Passwort erraten, knacken, stehlen oder wie auch immer, und muss etwas im Besitz haben, was meinen zweiten Faktor widerspiegelt. Das ist schon mal so ein Punkt. Aber warum sind die jetzt eigentlich, also ich behaupte sogar, sie sind schlecht, besonders komplizierte Passwörter, weil wir sind ja Menschen, die wir sie verwenden. Welches Risiko ist besonders groß, wenn ich ein besonders kompliziertes Passwort habe? Ja, dazu passen ja auch diese komplizierten Passwortregeln. Die führen häufig dazu, dass ich ein Passwort 5-mal habe, was besonders lang ist, Sonderzeichen beinhaltet, und ich habe dann zum Beispiel eine Jahreszahl drin, die ich variiere, oder anstatt dem Dollar im Sonderzeichen mache ich das Ausrufezeichen. Was bedeutet, möglicherweise habe ich das komplizierte Passwort an vielen Stellen im Internet. Das bedeutet, wenn es an einem Ort geklaut wird, dann habe ich es woanders wieder. Im beruflichen Kontext wird es noch viel spannender, weil es gibt ja auch die, ich sag mal, eine der größten Security-Sünden, die man begehen kann, geteilte Accounts. Ja, ich drifte vielleicht leicht ab, aber da sind komplizierte Passwörter besonders schlimm, weil wenn sich Leute einen Account teilen und ein kompliziertes Passwort haben, dann schicken sie den per E-Mail rum, legen sie in irgendwelche Dateien, schreiben sie auf einen Zettel, dann kombinieren wir zwei schreckliche Dinge und landen in der völligen Unsicherheit.
Das heißt, hast du einen Tipp, gerade im Unternehmenskontext, was sollte man tun?
Das, was ich ganz am Anfang genannt habe, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne geht gar nicht aus meiner Sicht. Und auch für die Leute, die sagen, ah, das ist mir zu umständlich. Ganz ehrlich, die Welt hat sich weitergedreht. Also früher gab es ja noch diese Dinger, diese Tokens, die eine Zahl generiert haben, die sich alle paar Sekunden verändert hat. Und dann war man zu langsam beim Eintippen. Inzwischen gibt es so viele Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Apps, wo ich einfach nur, ich logge mich ein und drücke ich auf den Knopf oder so. Das ist alles viel einfacher geworden. Das ist Schritt eins. Ja, und ich sag mal, ansonsten bei Passwörtern absehen vom Geburtstag.
Und vom eigenen Namen.
Vom eigenen Namen und Lieblingshobbys oder Reisezielen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen advanced, aber für die Angreifer völlig normal.
Klar.
Alles, was meine Hobbys sind, habe ich höchstwahrscheinlich in meiner Instagram-Bio, auf Facebook, falls ich da noch bin, in meinem Netzwerk, eine LinkedIn-Post. Das bedeutet irgendwie, der letzte Urlaub auf den Malediven könnte ein Hinweis aufs Passwort sein und man ist sich der Tatsache gar nicht bewusst.
Weil wir es gerade von Zwei-Faktor-Authentifizierung hatten. Wie ist es denn, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir haben die Multifaktor-Authentifizierung, wir haben Firewalls, wir haben VPN. Reicht das? Ist man dann sicher?
Nö. Man kann sich jetzt wieder auf verschiedenen Arten sich dem Thema nähern. Ja. Erstmal, wenn man sich diese drei Maßnahmen anschaut, dann sehen wir, okay, das dient alles der Abwehr.
Ja.
Ja, also erstmal macht es nicht die Welt besser, wenn es darum geht, wie verteilt sich ein Angriff in meinem Unternehmen? Wie reagiere ich eigentlich auf, wenn es passiert ist? Und ich sage mal, ich glaube, die Erkenntnis hat sich mittlerweile schon recht weit verbreitet, dass man davon ausgehen muss, dass man irgendwann mal erfolgreich gehackt wird. Das heißt, das ist schon mal so ein Grundproblem. Ja, gerade wenn man eine altmodischere Sicherheitsarchitektur hat, dann hat man eine tolle Firewall und das ist das Gefährliche dran. Man verlässt sich drauf, dass die gut gepflegt ist und sicher ist und sagt dann bei sämtlichen internen Zugriffen, ja, die sind ja in meinem Netz, also ist es ja okay. Also ein Gefühl von falscher Sicherheit. Ja.
Okay.
Das heißt, grundsätzlich interne Sicherheit und Wiederherstellung und Reaktion auf einen Ernstfall ist damit überhaupt nicht abgedeckt. Mhm. Und das andere ist, man darf nicht dem Trugschluss erliegen, dass nur, weil man die richtigen Komponenten hat, man sicher ist. Weil was man leider viel zu oft sieht, ist, dass gute Komponenten eingeführt werden und dann schlecht konfiguriert. Ja, und jetzt kann man sagen, ja Mensch, dann muss man doch nur kompetent sein und sie nicht schlecht konfigurieren. Aber da muss ich sagen, selbst wenn man super ausgebildetes Personal hat, irgendwann schlägt halt auch die Realität. Ja, also wenn dann die 50. Anfrage nach einer neu angepassten Firewall-Regel beim Support eingeht, wird vielleicht nicht mehr protokolliert, warum es die gibt. Und dann gibt es die vielleicht in 2 Jahren immer noch, obwohl man sie nicht mehr braucht. Das bedeutet, nur weil man die 3 Dinge hat, heißt noch lange nicht, dass sie gut konfiguriert sind. Ja, gerade bei der Multifaktor-Authentifizierung, naja, wenn sich jeder authentifizieren muss, aber danach dann wirklich alles kann, und zwar vom Backend runterfahren bis hin zu E-Mails lesen in allen möglichen Aspekten, dann bringt das auch nicht viel, weil sollte dann jemand doch Zugriff auf einen Account kriegen, dann sind die Folgen gleich weitreichend.
Da sind wir wieder beim Thema Rechtemanagement. Das hatten wir ja in Folge 2 und 3. Da dürfen alle gerne nochmal reinhören, die sich dafür interessieren.
Auf jeden Fall, und ich wiederhole es immer wieder gerne, das ist eine Grundlage für sämtliche Sicherheitsbemühungen. Es klingt erstmal nicht nach Security, außer für die Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, ja, aber ohne gutes IAM wird es wahnsinnig schwierig.
Niemand ist vor Cyberangriffen sicher. Nein, auch euer Unternehmen nicht. Wie die Cyberkriminellen bei euch ihr Unwesen treiben können, was ihr dagegen tun könnt und wie ihr im Ernstfall zu reagieren habt, das könnt ihr jetzt im kostenlosen Whitepaper von Philipp Lorenzi nachlesen. Ladet es euch jetzt kostenlos herunter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen. Dann kommen wir mal zu Mythos 4. Phishing-Angriffe sind leicht zu erkennen.
Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, meistens ist es korrekt.
Würde ich auch sagen. Oder ich würde mal behaupten, ich habe die meisten erkannt bisher.
Genau. Klar ist, natürlich gab es noch welche, die so gut gemacht waren, dass man sie nicht erkannt hat. Aber vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ja, wenn man wach ist und ein bisschen überlegt, was man tut, wird man viele erkennen. Aber spätestens seit der KI-Explosion muss man sagen, es ist davon auszugehen, dass eigentlich so ziemlich alles, was jetzt reinkommt, ziemlich gut ist. Und es wird nicht schlechter werden.
Weil es eben von einer künstlichen Intelligenz stammt oder mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde.
Genau. Ich sag mal, worin sind denn KI-Tools richtig gut? Was Sprachmodelle sind? Ja, und das ist natürliche Sprache verarbeiten und erzeugen. Ja.
Nachahmen.
Genau. Und das wird dann spannend. Also, und es gibt, sag ich mal, die die Platten-Phishing-Attacks, die damit sehr viel einfacher werden. Ja, weil ich kann ja sagen, schreib mir eine E-Mail in folgendem Stil mit folgendem Inhalt.
Ja.
Und da ist auch wieder die Masse macht's. Ja, ich kann damit halt viele, viele E-Mails erzeugen. Ganz spannend wird's aber, und da sind wir jetzt aber bei gezielten Angriffen, wenn ich jetzt eine Persönlichkeit habe in einem Unternehmen wie ein CEO oder so, der sehr medienwirksam arbeitet, dann hat man eine ganze Menge Sprachmaterial, was man verwenden kann, um zu sagen, schreib mir doch mal eine Phishing-Mail im Stil von. Ja,
stimmt.
Also je mehr Input ich habe, desto spannender wird's. Es wird mit Sicherheit eher eine Nischenattacke jetzt bleiben. Aber gerade wenn ich als Unternehmen in einem Umfeld aktiv bin, wo ich davon ausgehen muss, dass sehr zielgerichtete Attacken kommen, dann werden solche Sachen echt spannend.
Spannend wird's ja dann auch, wenn wir zum Beispiel Sprachnachrichten von diesem CEO bekommen oder sogar einen Anruf.
Genau.
In seiner Stimmlage, genau. In seinen Worten.
Und davon, also ich sag mal so, es gibt wenig Dinge, wegen denen ich richtig schlecht schlafe, weil man weiß, was es gibt und man weiß, was passiert. Aber gerade wenn Leute sich nur auf Abwehrmaßnahmen konzentrieren, wenn man das kombiniert mit solchen Formen von Angriffen, da wird es halt schon echt schwierig, den Angreifer draußen zu halten.
Also definitiv ein Mythos.
Absolut.
Nummer 5. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr unser zentrales Security-Projekt abgeschlossen und jetzt sind wir erstmal safe und jetzt brauchen wir erstmal gar nichts zu tun. Das denken sich wahrscheinlich viele Unternehmen.
Das ist ein Satz, den wir häufig hören. Ja, das stimmt. Für ungefähr 2 Wochen.
Oh.
Ja, oder vielleicht auch 7 Tage.
Hat sich ja dann richtig gelohnt.
Ja, also damit will ich sagen, natürlich macht das große Cyber-Security-Projekt Sinn. Ja, aber das heißt nicht, dass ich jetzt meine Arbeit mache und dann bin ich sicher, sondern es macht Sinn, um den ganzen Quatsch, den man vorher gemacht hat, oder sagen wir es positiver, die Dinge, die man vorher im Alltagsstress nicht geschafft hat, nachzuholen und auf einen gesunden Grundstand zu kommen. Dafür macht das große Cybersecurity-Projekt Sinn. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie sehr sich mein Risikoprofil ändern kann, und sei es dadurch, dass sich tatsächlich die Angreiferseite weiterentwickelt oder einfach dadurch, dass meine Systeme altern, ja, ich werde weiterhin was tun müssen. Also ich werde meine Systeme patchen müssen, ja, dann wird wahrscheinlich sich auch meine Softwarelandschaft immer weiterentwickeln, ja, weil die wenigsten Unternehmen sind glücklich mit einem stagnierenden Portfolio, ja.
Ja,
hoffentlich, ja. Und dann muss ich eben schauen, naja, alles, was ich neu mache, entspricht es auch dem Standard dieses Security-Projekts. Dafür kann man in dem Projekt die Grundsteine legen, aber man muss der Realität ins Auge sehen, ja. Das ist ein andauernder Prozess. Ja, wenn man einmal gut aufgesetzt wird, dann wird es vergleichsweise günstiger, sich drum zu kümmern. Man kann effizienter und effektiver arbeiten. Aber Security ist nicht vorbei. Punkt. Ja, also dann, wenn es keine Angriffe mehr gibt. Und jetzt können wir uns überlegen, wann das passiert. Vielleicht, wenn es keine Menschen mehr gibt oder so. Also wir können nicht stoppen.
Ihr denkt, euer Unternehmen kann Cybersecurity? Vielleicht solltet ihr dieses Gefühl noch einmal hinterfragen. Das könnt ihr jetzt mit der kostenlosen Checkliste der Mayborn-Wolf-Experten. Mit nur 10 Fragen findet ihr heraus, wo ihr gerade steht. Ladet sie euch jetzt kostenlos herunter. Den Link findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Mythos Nummer 6. Wieder etwas aus der Unternehmenswelt. Wir benutzen die neuesten Softwareprodukte, also sind wir sicher. Stimmt das?
Wie so oft heute? Natürlich nicht. Und ein bisschen hat das auch Gründe, die zu dem passen, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich die richtigen Produkte verwende, wenn sie neu sind, müssen sie neu bleiben. Das heißt, ich muss sie patchen. Sonst veralten sie einfach auch relativ schnell. Also darf man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Und der zweite Aspekt ist einfach, man muss die richtigen Produkte auch richtig konfigurieren. Ja, so ein Konfigurationsbeispiel ist sowas wie mit einem IAM eben sehr toll, wenn ich super sichere Authentifizierung habe, aber wenn dann jeder alles darf, dann bringt mir das auch nichts. Und genauso ist es halt auch, wenn ich mit anderen Produkten hantiere. Ich kann mir quasi einen Tresor hinstellen und dann den PIN-Code auf der Straße verteilen. Ja, dann hilft mir der sichere Tresor auch nichts.
Sehr schöner Vergleich. Danke. Mythos Nummer 7. Ich habe nichts zu verbergen, also brauche ich auch keine Privatsphäre, kein Cybersecurity.
Das ist ja so halb privat und halb geschäftlich. Und ja. Das gilt nicht nur für die Frage, sondern auch für den Anwendungsfall. Ich habe es ja vorhin mal gesagt bei den Passwörtern. Ja, also man darf echt nicht unterschätzen, welche kleinen privaten Details wo rausgeholt werden und wie verwendet werden können. Ja, also einerseits bei Passwörtern oder ähnlichen Dingen hilft es einem Angreifer, die vielleicht zu erraten. Bei einer Phishing-Mail kann es helfen, persönliche Teilinformationen in die Mail zu schreiben, sodass sich unser Gegenüber denkt, Mensch, das ist ja super valide. Und das ist die Arbeitsseite. Und wenn wir jetzt über den ganzen privaten Teil des Identitätsdiebstahls nachdenken, dann ist es nochmal ein riesengroßes, weites Feld. Weil ich glaube, es ist nicht witzig, wenn jemand in meinem Namen ein Konto irgendwo eröffnet und damit irgendwelche schlimmen Dinge tut. Und je mehr ich preisgebe, desto einfacher wird's.
Und gerade Unternehmen haben ja immer was zu verbergen.
Richtig.
Also hoffe ich zumindest.
Ja, und die Auswirkungen sind privater Natur und geschäftlicher Natur. Das ist, finde ich, sehr spannend an der Stelle. Also kurz drüber nachdenken, was man so von sich öffentlich teilt, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Dann Mythos Nummer 8. Wir sind auf Ransomware-Attacken gut vorbereitet, da wir regelmäßig Backups machen.
Das ist für mich ein klassischer Mythos für herzlichen Glückwunsch zur 50% Lösung.
Aber immerhin 50%.
Die dann aber nur 20% der Sicherheit bringt.
Auch schade.
Ja, also was meine ich damit? Ich habe ein paar Jahre Erfahrung in dem Umfeld, ja, sowohl rein Security-spezifisch als auch in der normalen Softwareentwicklung Betrieb. Und leider ist in den meisten Fällen so, dass es tolle Backups gibt und das Wiedereinspielen nie geprobt wird. Und in fast allen Fällen passt dann der Wiedereinspielprozess nicht zum Geschäftsablauf. Das bedeutet, die Daten kommen nicht so zurück, dass man sofort wieder arbeiten kann. Kurz gefasst, Backups machen ja, aber bitte auch den Restore-Fall üben.
Und mal testen, ob genau. Die überhaupt funktionieren.
Genau, und nicht normal, sondern regelmäßig, immer wieder, weil sie müssen technisch funktionieren, sie müssen im Tagesablauf funktionieren, weil ein Backup wieder einspielen kann auch das Tagesgeschäft gefährden. Und wenn ich ein 24-7-Geschäftsmodell habe, wo immer was passiert, kann ich unter Umständen, ich muss auf einen bestimmten Zustand zurück, währenddessen werden weiter Geschäfte gemacht und all das muss ich mir individuell für mein Unternehmen zusammenstellen. Wie ist denn mein Prozess für ein Wiedereinstellen von einem Backup? Wenn man sich die Gedanken vorher nicht macht, im Ernstfall, ist eine Katastrophe.
Und auch hier wieder der Hinweis auf Folge 1, da haben wir ja drüber gesprochen, manchmal merkt man ja auch gar nicht, dass die Ransomware schon da ist, schon am Werkeln ist im Unternehmen. Mythos Nummer 9. Ich muss mich zum Glück nicht um Cybersicherheit kümmern, denn das macht bei uns die Fachabteilung oder eben die Cybersecurity-Abteilung.
Ja, das ist so der Satz, bei dem ich am meisten, sich meine Vitalzeichen ändern, wenn ich es höre. Also der
Blutdruck
geht hoch. Ja, genau, ein Heart Attack, ja. Das wäre schön, wenn es so wäre, weil dann wäre das ganze Thema einfach. Aber die Gründe sind mannigfaltig, warum das schwierig ist. Am einfachsten kann ich so sagen, jeder von uns, auch von denen, die nicht in der Security arbeiten, tut hoffentlich etwas Produktives in der Arbeit. Das bedeutet, es entstehen neue Dinge. Und wenn ich jetzt mal so ein Unternehmen nehme mit 1000 MitarbeiterInnen, ja, und dann vielleicht eine Security-Abteilung, die 5 bis 10 Personen stark ist, ja, wie sollen die denn mitbekommen, was alles passiert und was sich alles entwickelt? Und wenn wir über Schutzbedarf und Risikodenken reden, das ist faktisch gar nicht möglich, ja, dass die mitbekommen, was alles passiert, wie man quasi die Security Posture, also das, wie man aufgestellt ist, adaptieren und weiterentwickeln muss. Das heißt, alle müssen mitdenken, ja. Und die Security Abteilung kann auch nicht für mich bei der Phishing Mail nachdenken. Klar können die ein paar Phishing Mails filtern, aber irgendeine wird halt durchkommen, ja. Und gerade wenn man dann wieder über Budgetfragen nachdenkt und so, ist auch jeder sollte ein bisschen was reservieren für Sicherheitsthemen.
Sehr gute Überleitung zu unserem letzten Mythos, Mythos Nummer 10, die Budgetfrage. Und diese Frage oder dieser Mythos richtet sich vor allem an Entscheider und Produkteverantwortliche. Die sagen ja oft, ich habe kein Budget für Cybersecurity, das macht die IT, das macht die Security-Abteilung und kümmern sich deshalb nicht darum.
Genau. Ich würde sagen, häufig ist das Hauptproblem, was wir zusammen mit unseren Kunden lösen, obwohl es niemand so beauftragt hat und wir auch nicht so wollten. Aber das ist das Problem, vor dem man dann ganz häufig steht. Ja, weil man hat erkannt, Security ist wichtig und sagt dann, okay, wir machen hier ein Security-Budget. Und häufig ist es eher dazu gedacht, die Strukturen erstmal aufzubauen, die Grundstrukturen aufzubauen und zu schauen, dass man eine gesunde Sicherheitskultur hat, gesunde Infrastruktur, um absichern zu können. Aber der Punkt ist, so wie ein Auto sicher sein muss, um auf der Straße zu fahren, und da gibt es im Englischen das Wort Safety und Security, die das unterscheiden, ja. Also wir wollen nicht, dass das Auto irgendwie von selber irgendwo abbiegt, ja. Deswegen würde auch niemand sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie die Lenkung, die plane ich jetzt, aber das macht wer anders, dass es nicht komisch abbiegt. Also Security ist ein Qualitätsmerkmal und das muss ich von der Produktseite einfach mitdenken. Und da muss ich halt einfach auch sagen, man muss die Zeit investieren, aus den Produktbudgets zu sagen, wie baue ich so, dass es sicher ist, ja? Wie schaue ich mir den veränderten Asset-Stand an, also welche neuen Daten ich speichere und wie sichere ich die jetzt eigentlich ab? Das kann nicht von außen von einem Security-Budget passieren, weil man das ja auch gar nicht planen kann aus der Security-Sicht. Man weiß hier, okay, ich brauche ein Monitoring, ich brauche diese Dinge, ich brauche ein IAM und ich brauche andere Dinge. Aber es ist sehr schwierig, auf der Seite mitzuplanen. Ja, unser Produkt wird sich auf die Art und Weise verändern. Deswegen brauchen wir hier folgende Extra-Budgets. Und um zum Punkt zu kommen, würde ich gerne einen Mitarbeiter und guten Kollegen von mir zitieren, der auch mal so Dinge sagt wie, ach, das kommt aus dem Security-Budget. Das heißt, ich soll jetzt bezahlen, was du in den letzten 10 Jahren in deinem Produkt vergessen hast zu tun. Das ist sehr pointiert und die Aussage ist dazu gedacht, Leute ein bisschen wachzurütteln. Aber da steckt was Wahres drin.
Also es sind alle beteiligt, deswegen zahlen auch alle mit.
Genau.
Sehr schön. Ja, das waren sie, unsere 10 Mythen. Fällt dir noch irgendwas ein, was du in deinem Projektalltag mit Kunden, mit Kollegen ständig zu hören bekommst und wo sich bei dir die Nackenhaare aufstellen?
Ich hätte einen und der ist deswegen schon schön neben der Reihe, weil es ist etwas, was niemand aussprechen würde.
Also unser Bonusmythos?
Genau, das ist hier unser Bonusmythos. Was niemand ausspricht, aber was sich im Verhalten der Leute in Absicherungsprojekten rausstellt, ist häufig eine Haltung von, ja, so schlimm will es schon nicht werden. Ja, also wir machen jetzt irgendwie dieses Projekt zu Ende, damit wir den Stempel haben, dass es sicher ist, aber im Ernstfall wird es so schlimm nicht werden.
Wie so bei so einer Versicherung, ich schließe sie mal ab, aber ich werde sie eh nicht brauchen.
Und ich sag's mal so, es wird so schlimm schon nicht werden, doch.
Schönes Schlusswort. Danke, Philipp.
Danke dir.